Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ihr kennt ihn alle. Die Rede ist von Philipp Westermeier, dem Gründer der OMR. Philipp und ich kennen uns schon sehr lange. Schon zu Beginn seiner unternehmerischen Laufbahn hatten wir miteinander zu tun. Das heißt, schon vor der OMR. Wir gehen heute auf die Reise und besprechen natürlich, wie überhaupt die OMR so groß geworden ist. Warum aus seiner Sicht auch der Peak OMR erreicht ist, was das genau heißt, ob er sich vorstellen könnte, die OMR auch zu verkaufen und ob es noch Nischen im Online-Marketing-Event-Business gibt. Philipp verrät uns außerdem, welche Online-Marketing-Kampagnen er von seinen Podcast-Gästen besonders innovativ und gut findet. Und mit der OMR hat er so eine Art Seismographen im Online-Marketing-Business. Das heißt, er ist ganz vorne dabei und sieht sehr schnell Trends und Themen, die in Zukunft relevant werden. Von daher sprechen wir auch darüber, wohin die Reise geht und mit welchem Kanal man sich beispielsweise sehr intensiv als Advertiser beschäftigen sollte. Von daher, bleibt dran, hört rein, jetzt geht's mit Philipp los.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur, Werbekontakte einzukaufen, sondern auch, Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Hey Philipp, schön, dass du dabei bist. Für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass sich irgendjemand da draußen noch nicht kennt, stell dich doch netterweise mal ganz kurz mit 2, 3 Sätzen vor. Wer bist du, was magst du?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und vorab, wir kennen uns ja schon viele, viele Jahre. Du bist ja jemand, der schon ganz früh irgendwie Lust hatte, mit uns zusammenzuarbeiten, damals noch vor OMR-Zeiten bei den Firmen, die ich gemeinsam mit meinen Geschäftspartnern damals hatte, im Performance-Marketing-Bereich, Technologiebereich. Da kennen wir uns und das war auch mein Einstieg sozusagen nach Studium und nach erstem Job im Verlagswesen damals. Und seitdem wir diese Firma dann verkauft haben, mache ich OMR, OMR-Festival, Podcast, Softwarebewertung, Weiterbildungsangebote. Wir sind irgendwie 350, 360 Leute in Hamburg und ich bin entsprechend Unternehmer.
Also bevor wir jetzt nochmal die Reise durch die OMR auch antreten, ganz kleines Vorwort von meiner Seite. Also ich finde es echt klasse, dass du dabei bist und damit ja auch einen kleinen Podcast unterstützt und zwischen irgendwie zuletzt Elias Mbarek, irgendeinem Bundesparteivorsitzenden, einem CEO von einem Unicorn oder einem DAX-Konzern auch Zeit wirklich hast oder die Zeit nimmst für so einen Podcast.
Gerne. Wirklich, also macht mir Spaß. Das ist auch unsere Roots-Marketing, da kommen wir her, das ist ja unser Ding. Und ja, ich meine, da kommen wir beide ja auch her. Wir sind ja ein bisschen so dieselbe Generation, die mit dem damals noch etwas ungeliebten Online-Marketing groß geworden ist, wo wahrscheinlich alle dachten, naja gut, Online-Marketing ist nicht so das mega sexy Thema, aber als es gerade losging so, vor, weiß nicht, fast 20 Jahren, haben wir damit ja gemeinsam sozusagen auf einer anderen Stelle, wo gemerkt, du in München, wir in Hamburg, aber da so angefangen, die Welt zu erkunden. Und das hat für mich einfach mich so weit getragen, da bin ich selbst echt dankbar für.
Sehr schön. Bin trotzdem bloody Beginner im Vergleich zu dir im Podcast-Business, weil ich bin jetzt irgendwo bei Folge 40, glaube ich, vorwiegend mit Advertisern, das ist ja so das Format, das ich mir jetzt gesetzt habe, sozusagen Advertiser einzuladen. Nehme aber immer wieder mal auch Outstanding-Personen aus der Branche mit rein. Da darf natürlich ein Philipp Westermeier nicht fehlen.
Oh, vielen Dank.
Aber mit dem Erik Siegmann neulich auch mal eine Folge aufgenommen, genau. Lass uns mal so eine kleine Zeitreise durchgehen. Also du hast ja schon gerade erzählt, also OMR ist so dein Baby jetzt und schon seit sehr langer Zeit. Mhm. Ich war 2012 damals im Schanzenviertel in Hamburg in der Großen Freiheit. Das war für alle, die nicht dabei waren, eher eine, ich sag's jetzt mal, abgeranzte Halle. Trifft's wahrscheinlich ganz gut. Ich glaube, so was wie 500 Gäste, eine Bühne. Und eine Frage, die ich mir tatsächlich gestellt habe, weil du hast ja schon erwähnt jetzt im Intro, also wir kennen uns von deinen vorhergehenden Businesses auch, beispielsweise mit Trigoware auch, wo du im RTB-Game dann auch damals unterwegs warst. Und du hast dann mit Events angefangen. Wie kommen wir überhaupt drauf? Also warum hast du dann mit Events überhaupt angefangen?
Also es fing so an, dass zu der Zeit, als wir diese Firmen hatten, das ganze Business halt recht neu war und die ganze Thematik und ich dann immer wieder von Freunden und Bekannten und Geschäftspartnern gefragt wurde, ob ich mal helfen könnte mit Online-Marketing-Fragen. Und das habe ich dann ein bisschen gemacht, aber irgendwann konnte ich mir allen so eben mal helfen auf dem Kaffeetermin. Die Zeit war nicht da. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich auch für diese Leute halt ein Seminar. Und da habe ich so ein paar Anfragen eingesammelt und gesagt, weißt du was, lass uns doch mal einmal treffen. Hier Seminar, 20, 25 Leute. Und dann erkläre ich mit ein, zwei Experten, die ich kenne, 3,5 Tage lang alles, was ich weiß über Online-Marketing. Danach wisst ihr dann auch richtig Bescheid. So, das haben wir gemacht und das hat den Leuten gut gefallen. Und dann gab es nach dem Seminar, später nach den Seminaren, immer die Frage, sieht man sich nochmal wieder oder gibt es einen Aufbaukurs? Und das gab es halt nicht. Und da dachte ich mir, dann mache ich halt einfach jetzt nicht nur ein Seminar, sondern jetzt auch einmal im Jahr einen Aufbaukurs oder für diese Teilnehmer eigentlich eine Veranstaltung. Und da das halt dann irgendwie meistens Freunde, Bekannte waren oder halt Geschäftsfreunde, wie auch immer man es sagen möchte, wollte ich dann aber jetzt nicht so ganz konventionell langweilig machen, sondern eher, okay, ungewöhnliche Location, ein bisschen Musik dabei, ein bisschen Party mit dabei, auch verrückte Vorträge vielleicht, die so ein bisschen eher edgy sind. Und so ging es los, ja.
Es war ja auch tatsächlich outstanding, ne? Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, ob das im ersten Jahr war oder danach, aber Jan Delay war da mal da, später dann irgendwie dann, ich glaube, es war da schon bei dem, in der Musical-Veranstaltungshalle, dann König der Löwen, da habt ihr dann mal irgendwie Deichkind da gehabt. Und so. Also genau, war schon ein bisschen outstanding in der Art und Weise, wie ihr das auch gemacht habt. Trotzdem die Frage an dich, also du hattest ja schon deine Businesses auch im Online-Marketing davor. Aber sowohl dazu als auch zu so einer OMR gehört da schon so ein bisschen unternehmerische DNA und auch vielleicht die Fähigkeit, sowas dann auch wirklich durchzuziehen, weil das eine ist halt die Idee, das andere ist die Exekution. Mhm. Hast du da schon irgendwie Vorerfahrung gehabt, also von deinen Stationen vorher oder wie?
Ja, also ich hatte, sagen wir mal, bei Bertelsmann, da war ich ja, oder bei Gruner und Jahr, ich war es ja damals, mittlerweile RTL, war ich vom damaligen Chef, halt der Assi. Und das ist natürlich dann sehr corporate irgendwo auch, aber ich habe da schon sehr, sehr viel Anerkennung und Bewunderung und auch Lust auf Unternehmertum von diesem Vorstands damals, also es war nicht mein Kollege, mein Chef, ne? Ich war da Berufseinsteiger, aber auf hoher Ebene, habe ich das da so gefühlt, dass die das cool finden, dass man so, dass das irgendwie geschätzt wird. Ich habe irgendwie so dann auch aus der Zeit auf andere Startups blicken dürfen. Damals gab es StudiVZ und andere Sachen, die so die Welt oder die deutsche Digitalwelt bewegten, die junge Digitalwelt, Medienwelt auch. Und dann habe ich das schon auch so gesehen, wie die das gemacht hatten, und habe mich dann da so ein bisschen auch wiedergefunden. Dachte, Mensch, das würde ich auch gerne machen. Das ist eigentlich vielleicht für mich der bessere Weg, als jetzt hier eine Konzernkarriere anzupeilen. Mhm. Und das in Verbindung mit generell der Lust, immer schon Sachen zu organisieren, jetzt vom Abi-Gag oder der Schülerzeitschrift angefangen, wo man halt jetzt ja gar nicht so als Unternehmer sich fühlt, sondern einfach Sachen macht, so aus dem Alltag. Aber halt trotzdem dann irgendwie was macht, was jetzt irgendwie nicht so ganz konventionell ist, aber überlegt sich, okay, wie können wir jetzt hier so ein scheiß Abi-Gag organisieren und wie machen wir das jetzt dieses Jahr und wie machen wir es besser oder wie machen wir jetzt irgendwie die Schülerzeitschriften bunter, so. Das kam dann so ein bisschen zusammen und dann habe ich halt Tobias kennengelernt und Christian dann überlegt, wo können wir denn loslegen und dann ging es halt mit diesen SEO-Seiten, ne? Wir sind ja auch eine ganze Generation von Leuten, die mit SEO-Seiten angefangen haben, waren wir halt auch dabei und haben dann so Seiten entwickelt, die dann mal ins Netz gestellt und dann waren die bei Google auf einmal sehr gut zu finden, das ging damals leicht, haben da erstes kleines Geld verdient und aus den SEO-Seiten kam natürlich so die Nähe zu Vermarktung, da kann man Anzeigen drauf schalten, da gibt es irgendwie Affiliate, so lief das ja das Game damals, was man dann irgendwie gut gefunden wurde, dann kamen halt Leute und haben auf die Anzeigen geklickt und man hat Geld verdient und dann haben wir uns jetzt dieses Anzeigen-Game näher angeschaut und Tobias war da auch tief drin und kannte sich aus und dann haben überlegt, okay, jetzt so selber so SEO-Seiten zu bauen, das ist vielleicht gar nicht so richtig, das sind wir immer von Google abhängig, lass doch irgendwie überlegen, ob wir nicht einen eigenen Ad-Server entwickeln können, indem wir dann irgendwie woanders Traffic einkaufen und so sind wir dann in diese sehr, sehr spezielle Nische reingestolpert, ohne dass ich jetzt von natürlich gewusst hätte, es gibt sowas wie jetzt später Retargeting oder Realtime-Bidding oder halt all das. Das ist dann so Schritt für Schritt uns klar geworden. Ne?
Aber trotzdem gehört da dann sozusagen die letztendliche Konsequenz dazu. Ne? Ich glaube, das ist der Unterschied zu vielen anderen, dass man es dann auch wirklich macht, ja, und sich zusammensetzt, wie du sagst. Aber ich höre jetzt schon raus, insgesamt warst du da schon immer so der Machertyp, weil auch die Abi-Zeitung, die hat sie ja auch nicht selber gemacht, oder der Abi-Gag.
Nicht alleine, ne? Immer mit ja. Leuten zusammen, aber
ja, klar,
das hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, das muss man, glaube ich, auch sagen. Es gibt ja ganz viele Unternehmer, die fangen mit 16, 17 an und sind so die Wunderkinder, wo dann immer die berühmte Story, dann habe ich meinen Vater gebeten, einen Gewerbeschein anzumelden für mich, weil ich das nicht durfte und so. Das war ich jetzt nicht. Ne? Das ist mal ganz klar. Ich bin halt nicht so ein Natural-Born-Unternehmer, aber so um so einfach Lust an Dingen zu bewerkstelligen, sei es auch nur jetzt irgendwie eine Party zu organisieren, das ist ja so, das hilft total, wenn du einfach früh ins Handeln kommst, sagen wir mal so.
Ja, aber es ist trotzdem ein großer Unterschied, ne? Also ich bin ja eher so das Corporate-Kind, nenne ich mich mal jetzt selber, also ganz lange, 15 Jahre in Konzernen tätig gewesen. Da findest du schon einen anderen Typ von Mensch, weil da halt sehr viele Leute sind, die per se jetzt nicht diese unternehmerische DNA in sich tragen. Also gar nicht wertend gemeint, um Gottes Willen. Also sind mit wunderbaren Menschen zusammengearbeitet, die ganz, ganz tollen Job gemacht haben. Aber es ist trotzdem ein anderer Schlag vom Mensch, weil du halt jetzt so diesen typischen Startup-Gründertypen oder einen 16-Jährigen, den du gerade geschildert hast, der dann schon irgendwie mit Gewerbeschein unterwegs ist, den findest du da halt tatsächlich eher weniger. Also es ist eine andere Welt. Ich habe da ja von außen immer so ein bisschen drauf geschaut, auch auf das, was ihr gemacht habt, ja, auch teilweise mit Bewunderung, weil am Ende, wie gesagt, ist ja nicht nur die Idee, sondern es gehört auch der Mut dazu, dann auch wirklich halt es durchzuziehen, zu machen und vielleicht auch mal ein finanzielles Risiko einzugehen. Das ist ja auch was, was viele vergessen. Also man schaut dann immer so auf diese, wie du sagst, ne, Wunderkinder oder irgendjemand, der ein Unicorn mal schnell aus dem Boden stampft, aber da gehört halt auch echt was dazu. Blood, Sweat and Tears, dass man dann halt es über Jahre auch durchzieht und dann vielleicht auch die richtigen Leute findet, die das mitmachen, Teams aufbaut etc. pp. Also deswegen so aus meiner Perspektive eines sozusagen Advertisers fand ich das immer sehr beeindruckend, wie er da auch unterwegs war, sowohl in deinen Unternehmungen als auch jetzt mit OMR. Ist ja auch eine Unternehmung, aber sozusagen jetzt mit der Eventreihe ja gestartet.
Ja, vielen Dank. Also vielen, vielen Dank. Und ich würde es auch genauso sagen wie du. Es ist einfach eine andere DNA und gleichzeitig gibt es ja auch in der Corporate-Welt wahnsinnig talentierte Leute mit diesem, genau diesem Skill halt irgendwie so in Organisationen gut zu funktionieren, da auch zu wissen, wie man das da macht. Und ich bin mir ganz sicher, wahrscheinlich bei mir selber angefangen, aber auch bei vielen anderen Unternehmern, die ich kenne, das würde dann da vielleicht sogar schief gehen, ne? Dass man sagt, okay, wir würden jetzt da in einen Konzern reinkommen und dann hätte man das A nicht gelernt und B passt dann auch nicht. Ja? Du kannst da nicht mit derselben Herangehensweise dort erfolgreich sein. Und ja, aber ich meine, es gibt ja nun auch wirklich sehr, sehr erfolgreiche Organisationen. Also es wird dann immer so ein bisschen abgetan als, ja, okay, aber es ist ja auch wahnsinnig schwer, genauso schwer dort Geld zu verdienen, ja, wie überall. Ne? Also das insofern, also ich sehe das auch nicht wertend und würde aber auch sagen, es gibt schon auch einfach verschiedene Prägungen, die zu verschiedenen Sachen führen müssen. Ne?
Ja. Nochmal ganz kurz zurück zur großen Freiheit. Also ihr seid ja dann irgendwann da rausgegangen, dann erinnere ich mich, wie gesagt, wart ihr dann in der Musical-Veranstaltungshalle König der Löwen. War das dann schon der Schritt, wo du gesagt hast, okay, jetzt wird's hier richtig ernst, also jetzt wird ein Business sozusagen draus, oder war das dann für dich eher immer noch so ein Bereich, ja komm, lass uns mal ein kleines Event machen, also klein war es ja schon nicht mehr, aber wie hast du den Schritt empfunden?
Das war eher noch spielerisch, würde ich sagen. Für mich persönlich war der Schritt dann größer, als wir dann diese Firma damals an Zalando verkauft hatten. Mhm. Trigo, dann sind meine beiden Partner, Tobias ist dann noch da geblieben im Tech-Bereich. Christian hat dann da den Aufbau des Zalando-internen Anzeigenvermarkters mit begleitet. Und ich bin dann mehr oder weniger recht schnell raus und habe dann gesagt, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Ich suche mir was Neues und ich könnte mich auch mal um OMR kümmern, das damals noch, ja, klein war. Und das war dann aber so der Schritt, wo es dann halt Vollzeit wurde. Es war so, ich würde mal sagen, 2014 müsste es gewesen sein. Ende 2014. Und dann war ich auf einmal voll da drauf, vielleicht auf 2015 sowas. Das war das eine. Und das eventseitig war der große Schritt, als wir gedacht haben, okay, jetzt wird es ernst, eventmäßig war, als wir in die Messe gezogen sind. Wir waren ja dann, ne, große Freiheit, König der Löwentheater, dann waren wir doch so im St. Pauli.
St. Pauli, ne? Stadion, genau, das wollte ich gerade sagen. Also da erinnere ich mich auch ganz dunkel dran. Da habt ihr mit Sponsoren, glaube ich, auch angefangen, kann
genau,
das sein?
Genau, genau. Ja, aber klar. Es war halt auch, also wenn, im Stadion heißt der jetzt im VIP-Bereich, ne? Also da ja. in den Eventflächen, ja, genau. Nicht jetzt, also kein Open-Air-Stadion-Event draußen, so, sondern halt irgendwie mit ein paar, ja, tausend Leuten in den VIP-Bereichen dort. Und das war aber alles noch irgendwie überschaubarer. Da hast du auch die Kosten, so eine Eventflächenmiete oder eine Miete vom König der Löwen Theater tagsüber wohl gemerkt, das ließ sich alles locker darstellen. Als es dann aber anging mit Messehallen, wir mieten Messehallen, wir zahlen dann irgendwie teilweise allein 30.000 Euro dafür, dass da irgendwie Müll entsorgt wird. Dann fing das an, okay, wir brauchen jetzt wirklich ernsthaften Messebau, wir brauchen Leute, die sich mit Messebau auskennen, wir brauchen Kunden, die auch bereit sind, Stände zu bauen und da Bock drauf haben und das irgendwie nutzen können für sich und da das hebeln können. Und dann fing das an alles ein bisschen professioneller werden zu müssen sozusagen.
Was waren da die besten Ideen, mit denen ihr dann tatsächlich auch die OMR oder das OMR-Festival skaliert habt? Weil, ich sag mal so, also war es nur die Veranstaltungshalle, jedes Jahr ein bisschen größer, dann verkaufst du mehr Tickets und kannst sozusagen vielleicht den besseren Künstler holen oder jetzt mittlerweile einen besseren Influencer? Oder was waren so die sozusagen großen Erfolgsgeheimnisse? Das ist ein großes Wort, ja, aber
also,
die Themen, mit denen skaliert seid.
Also ich glaube, ein Geheimnis ist gar kein Geheimnis, nämlich dass wir einfach sehr früh ein Thema erwischt haben, das wahnsinnig viel Dynamik hatte. Wir haben angefangen, als Google und Facebook noch vergleichsweise kleine Firmen, fast so Startups waren. Und heute sind es halt die wertvollsten Firmen der Welt. Und auf dieser Reise, auf dieser Welle sind wir halt mitgesurft. Ne?
Also Timing, ne?
Am Timing ist,
ist ja übrigens auch der große Erfolgsfaktor für Startups, habe ich mal irgendwo in einer BCG-Studie gelesen. Also ist gar nicht so sehr irgendwie das Team, was man sagt. Also klar, das Team dann auch, aber vor allem Timing. Aber du sagst also, ihr seid auf der Welle direkt mitgesurft.
Absolut. Also ne, als wir angefangen haben, war Online-Marketing so ein bisschen unbekannt und hässlich. Und dann wurde es halt immer größer und relevanter. Und heute ist irgendwie, Marketing gibt es gar nicht mehr. Es ist alles, wenn man so möchte, ist alles Online-Marketing oder ist alles Marketing. Aber es gibt gar keine Trennung mehr. Ja, diese Welle war sehr groß und hat uns sehr, sehr stark getragen. Und es wurde auch immer breiter. Ne? Mittlerweile machen jetzt auch Google und Facebook und Firmen, die wir uns sehr stark kümmern, ja auch wirklich alles von Cloud-Software über Sprachmodelle bis sonst was. Und diese Breite haben wir auch versucht dann abzubilden. Ne? Bei uns in den Vorträgen nicht mehr nur jetzt Hardcore-Marketing, sondern halt auch irgendwie ein bisschen KI, ein bisschen Zukunft einfach der Digitalisierung. Das haben wir damals auch verbreitert und das auch mitgenommen. Und dann haben wir es halt sozusagen auf eine Art und Weise gemacht, die schon noch früh dazu angeregt hat, von dem Event zu erzählen, zu posten. Ich weiß noch, früher war es bei Facebook, dann war da irgendwie, ist dann zum ersten Mal irgendwie das Bo oder Jan Delay aufgetreten und dann haben halt Leute gesagt, was ist denn hier los? Haben ihr Handy rausgeholt, das fotografiert und bei Facebook gepostet und es gab halt hunderte oder tausende von Posts und Kommentare bei Facebook und dann im Nachhinein war dann natürlich dann der Effekt, dass viele Leute sagten, Mensch, das sah ja ganz interessant aus, da will ich beim nächsten Mal auch mal hingehen. Und das ja, war damals halt neu und war noch nicht mal so groß geplant, aber dann habe ich gesehen, wozu das führt. Naja, und das waren dann so Effekte, die uns geholfen haben. Ich erinnere auch noch, dass wir dann entschieden haben, wir machen einen Blog oder schreiben jeden Tag einen Artikel. Ich habe zwei, drei sehr, sehr gute Journalisten, wie ich fand, dazugeholt, die dann jeden Tag einen Artikel über unsere Branche geschrieben haben. Und das ist dann damals auch bei Facebook immer wahnsinnig viral gegangen. Immer so dieser Typ hat sein Geld verdient mit irgendwelchen Affiliate-Tricksereien und Millionen gemacht. Dann wollten das alle lesen, in der Branche zumindest. Ne? Und Facebook hat es gratis verteilt. Das gibt's auch alles so nicht mehr. Diese Gratis-Verteilung, wie diese Viralität, die man da quasi umsonst bekam. Aber das hat uns halt damals ermöglicht, günstig Leute zu erreichen, irgendwie eine Marke, ein Image aufzubauen oder wie soll man sagen, für etwas zu stehen, inhaltlich. Und ja, das sind dann, kommen halt, also diese Sachen kamen so alle so ein bisschen zusammen und die Dynamik haben wir da so ein bisschen nutzen können. Ne?
Hat auch perfekt zum Namen gepasst, fand ich. Also die Rockstars sozusagen, also am allerbesten hat es eigentlich in der ursprünglichen Halle gepasst, in der großen Freiheit, ja, also die Rockstars, die in der dunklen Veranstaltungshalle sind, aber auch später dann, ne, die Künstler, die ihr, wie du sagst, dazugeholt habt, also es war so immer so ein, finde ich, authentisches Konzept mit Leuten auch dahinter, jetzt wie mit dir, wo man halt das Gefühl hat, okay, du magst es halt auch, weil du Bock drauf hast und es ist nicht nur so, sozusagen die durchgeplante Veranstaltung, da müssen wir jetzt einen Künstler holen, weil dann kriegen wir ein virales Video bei Facebook, sondern wahrscheinlich hast du dir auch geholt, weil du irgendwie selber Lust drauf hattest, oder?
Absolut. Bis heute muss ich sagen, also planen wir das Event sehr stark danach, was nicht nur mich alleine, aber meine Kollegen in der Redaktion interessiert, wen wir gerne mal hören wollen würden, wen wir spannend finden und da sind wir selbst unsere eigene Zielgruppe und beim Podcast auch. Ich mache ja den Podcast, jetzt den OMR-Podcast jetzt ja auch, weil ich das selber wissen möchte. Das freut mich natürlich wahnsinnig und das ermöglicht mir auch ein Team hier zu haben und alles, dass das auch viele andere Leute interessiert und die dann zuhören. Aber eigentlich stelle ich die Fragen, die mich interessieren und die dieser Person meinem Gast am Abendessenstisch oder am Lunchtisch genauso stellen würde. Und das ist schon ein großes Glück, Sachen machen zu können, wo man sich jetzt nicht in andere reindenken muss und sich fragen muss, was könnte jetzt vielleicht irgendwie cool sein, sondern was man selber so empfindet. Und das war schon so. Und das war auch damals die Idee, dann Rockstars zu sagen, so, weil das halt irgendwie so ein catchy Wort war, so ein bisschen herausgeragt hat als Begriff und Leute neugierig gemacht hat. Aber dann auch irgendwann zu sagen, okay, wir gehen jetzt wieder zurück auf OMR, wir werden ein bisschen erwachsener, ne? Du bist ein bisschen älter geworden und ich auch und über die Jahre logischerweise. Und dann sagt man so, ja, Rocks ist vielleicht ein bisschen verbraucht und ein bisschen jetzt inflationärer Begriff, lass uns doch lieber OMR nennen. Viele wissen doch, wofür es steht. Ja. Und gleichzeitig deutet es die Breite noch besser an.
Da können wir festhalten, also OMR ist sozusagen die altersgerechte Version der damaligen Rockstars.
Ja, so ein bisschen, ja.
Ja, sehr schön. Du hast ja neulich auch mal in einem Podcast irgendwo gesagt, wir werden zusammen alt. Fand ich auch ein sehr schönes Statement.
Mit der Community. Am Ende ist es ja wirklich so. Also ich meine, das ist, du bist jetzt ein Beispiel, aber ich glaube, ich habe den letzten Podcast so mit einem Branchenbegleiter, vielleicht hast du, meinst du auch, das habe ich gemacht mit dem Marco Young.
Ja, genau, Marco, ja, genau.
Und den kennst du auch, ne? Das ist auch unsere Generation, die damals auch angefangen hat, als es in Deutschland vielleicht, weiß ich nicht, 1000 Marketing-Leute gab, also Online-Marketing-Leute gab. Und dann trafen die sich bei Marco damals auf der Konferenz, auf der, sag mal schnell,
auf der Campix.
Auf der Campix, genau, ja. am Müggelsee. Und man kannte sich und es war eine ganz kleine Community. Vielleicht 1000 Leute, im nächsten Jahr dann vielleicht 2.000, 3.000 Leute. Und du warst auf Kundenseite Teil der Community. Der Marco war Community als Agentur damals. Wir waren das irgendwie als so ein Zwischending. Und das sind am Ende jetzt ja auch schon irgendwo Geschäftsfreunde, würde ich sagen, bis heute. Ne? Wenn ich jetzt irgendwas Negatives von euch hören würde, würde es mir nahe gehen. Wenn ich was Positives lese und denke, jetzt freue ich mich, weil man das so Leute kennt und das persönlich ist. Und naja, ich denke schon, wenn wir einen guten Job machen, und dann bin ich irgendwann 60 und du auch. Und dann kommen hoffentlich auch ein paar jüngere Leute zu OMR, aber wir werden dann da vielleicht rumhängen und sagen, ja, ey, was ein Run. Das war jetzt irgendwie, weiß nicht, 30 Jahre meines Lebens, jeweils einen Tag oder zwei oder drei, die wir hier verbracht haben und das gemeinsam irgendwie was gelernt haben, aber auch irgendwo was mitgenommen haben, aber auch irgendwo das Leben halt irgendwie gelebt haben. Ja.
60 sind wir halt noch nicht. Nee. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt mal zurückgehst, lass uns mal nur 10 Jahre zurückgehen, gibt da trotzdem mal Sachen, wo man sich dann überlegt, so, hey, das würde ich jetzt anders machen aus heutiger Sicht. Also sozusagen irgendwie, weiß ich nicht, Fehler ist ein großes Wort, aber würdest du irgendwie Dinge vielleicht anders sehen, anders planen, generell einen anderen Weg einschlagen?
Also ich muss sagen, es ist sehr, sehr vieles belohnt worden von dem, was wir so gemacht haben. Die größten Rückschläge, die größten Probleme hatten wir sicherlich während der Corona-Zeit. Da haben wir nicht viel für gekonnt, natürlich. Mhm. Trotzdem gab es Fehler, wahrscheinlich auch so in der Auswahl von Leuten über die Jahre. Haben wir natürlich nicht jetzt, ich habe wahrscheinlich jetzt mit den Kollegen gemeinsam über die Jahre, ich würde mal sagen, weiß ich nicht, über 1000 Leute eingestellt. Und natürlich hat das dann nicht allen für alle gepasst, also im Sinne auch von, es war auch nicht von allen für alle richtig und wir konnten nicht für alle das Richtige, die Arbeitsumgebung herstellen. Da haben wir Fehler gemacht, ganz sicher, und das würden auch Leute wahrscheinlich so sagen, Mensch, ja, der Westermann ist, hoffentlich sagen die, der ist ein netter Kerl und der ist irgendwie schon in Ordnung, aber das und das hätte besser laufen können. Das wird's geben. Jetzt bei den großen strategischen Fragen, die habe ich mir auch gar nicht so gestellt, weil es vieles so, wie so ich betrachte das so ein bisschen so wie so eine Miniatur-Eisenbahn, wo man so mal irgendwann anfängt und kauft sich ein Basisset. Und mein Basisset waren dann irgendwie die Seminare und dann irgendwie das Event. Und dann habe ich halt über die Jahre so ein bisschen dazu gebaut. Dann sind da ein paar Berge und da ist irgendwie eine Stadt und dann kommt da eine neue Bahnhof und eine neue Eisenbahnlinie. Und so baut man halt dieses Land immer weiter. Und das ist eigentlich die Firma und das war dann gar nicht so strategisch, sondern mehr so spielerisch, würde ich sagen.
Du hast mal irgendwann gemeint, du würdest vielleicht, also wenn du sozusagen wüsstest, wo die OMR heute steht, würdest du Dinge mehr genießen oder hättest es irgendwie entspannter angegangen?
Das stimmt auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall so, das würde ich auch nicht nur für OMR, sondern für mein gesamtes Leben. Ich meine, ist wahrscheinlich auch bei Unternehmern generell so eine Problemsituation. Bei mir war es halt so, ich kam aus dem Abi raus, aus dem Zivildienst dann irgendwie und habe halt sehr viel Druck verspürt, irgendwie jetzt auch mal eigenes Geld zu verdienen zu müssen, Karriere machen zu wollen, aber nicht so genau zu wissen, wie. Und mich dann, ja, sehr stark damit beschäftigt, irgendwie habe dann in New York eine Weile gelebt, bin dann in ein Umfeld geraten, wo sehr viel sehr talentierte Leute waren, mit teilweise auch sehr gutem Netzwerk von zu Hause aus, die dann krasse Sachen gemacht haben, die ich nicht hatte, die dann schon Praktika gemacht haben im Büro vom UNO-Generalsekretär und Ähnliches und dann schon 3 Sprachen muttersprachlich sprechen konnten. Und ich war dann da, das hat mir noch mehr Druck in mich reingebracht, das dann zu sehen und zu sehen, wo eigentlich so die Weltspitze ist. Und in der Zeit haben halt Freunde von mir, sagen wir mal, einfach noch mehr die Nacht genossen, noch mehr irgendwie Partys gemacht und irgendwie vielleicht einfach, ja, so das Studentenleben noch mehr mitgenommen oder einfach, ja, ich weiß es ja auch, einfach noch ausschweifender gelebt. Das habe ich irgendwie auch alles in Teilen gehabt, aber immer mit so einem gewissen Druck und mit einem Fokus und mit einem Auge so, ein Auge auf, so, okay, ich muss schon irgendwie jetzt drüber nachdenken, wie geht's morgen weiter. und nicht so, jetzt mache ich mal 3 Monate lang Surfen und hier jeden Abend irgendwo Party und lerne irgendwie 20 Damen oder Herren kennen und Vollgas. Da habe ich immer so, lass das doch alles mal in 10 Tagen machen und dann noch vielleicht ein Praktikum dazu einschieben oder sowas. Ja. Oder noch irgendwo einen Studentenjob. Und ja, das hätte ich gewusst, dass es am Ende so kommt und ich jetzt irgendwie einen coolen Job habe und auch eine Firma, die mich ausreichend versorgt oder auch darüber hinaus sogar auch Geld bringt in guten Jahren. Ja, hätte ich vielleicht gesagt, weißt du was, jetzt ein Praktikum oder 2 spare ich mir jetzt und einen Aushilfsjob oder sowas. Jetzt mache ich auch mal irgendwie beide Augen zu und gehe jetzt hier Vollgas in irgendeinen entspannten Sommer rein. Das habe ich nicht gemacht. Und wahrscheinlich wäre es dann auch, wenn ich das anders gemacht hätte, nicht so gekommen wie heute, könnte sein.
Ja.
Es ist immer schwer zu sagen, aber im Nachhinein, ja, gibt es halt Leute, die sind heute vielleicht auch bei anderen Sachen noch viel ausgeruhter, weil sie, habe ich alles schon erlebt und haben, Philipp, ey, was mach dir doch keine, ich erlebe jetzt ja auch so viele so Tech-Leute, auch sehr, sehr ehrgeizige Leute, die jetzt anfangen so mit Mitte 40 irgendwelche Drogen auszuprobieren und sagen, jetzt muss ich mal hier irgendwie eine Drogen, weiß ich nicht, Sachen machen und irgendwelche auf irgendwelche Partys gehen, wie gesagt, mit teilweise 40, 50 und dann sagen, ey, wir machen jetzt hier irgendwie irgendwelche besonderen Reisen oder wie es dann mal so heißt und gemeinsam testen wir jetzt das und das aus. Da gibt es halt Freunde von mir, die schmunzeln drüber und sagen, das habe ich alles vor 20 Jahren gemacht oder teilweise viel heftiger.
Das nachholen, ne?
So, ja. Da bin ich jetzt irgendwie drüber hinweg und das brauche ich jetzt nicht mehr irgendwie jetzt hier mich irgendwie vollhauen oder so. Oder generell mich jetzt irgendwelche Out-of-Body-Experiences zu haben oder so. Ich weiß nicht, was da alles so da immer dann gesagt wird. Und das ist eigentlich ganz lustig, dass das finde ich dann immer ganz souverän, wenn Leute das auch, die dann so von früher, wo ich es genau weiß, das war so, die dann da teilweise auf Gas gegeben haben, die jetzt da sitzen und sagen, haben im Zweifel ihr dickes Bäuchlein und sagen, ja, oh, komm, ey, hör mir mit so einem Scheiß auf, das habe ich schon durch. Übrigens genauso teilweise, das sind dieselben Leute, die dann früher irgendwie auch ein Sixpack hatten und Vollgas gegeben haben beim Sport und irgendwie da auch was abgeräumt haben und sagen, jetzt bin ich halt älter geworden, boah, ich brauche jetzt wirklich kein Sixpack mehr. Und dann gibt es halt Leute, zum Teil wie mich, die dann irgendwie das früher nicht hatten und denken, ah, jetzt eigentlich müsste ich nochmal richtig fit werden. Da gibt es ja noch viel krassere Fälle von irgendwelchen Leuten, die jetzt mit Mitte 40 sagen, ich muss jetzt Triathlon machen, ich muss jetzt irgendwie... Ja,
Midlife-Crisis.
Ja, so, da kenne ich halt Leute von früher, die das nicht machen, aber die früher im Sport richtig gut waren, wahrscheinlich über einige der heutigen Triathleten ein bisschen schmunzeln und sagen, na, früher im Schulsport, da waren sie nicht so stark, aber jetzt machen sie das und ich weiß nicht, was besser ist, aber ich finde es irgendwie ganz cool, wie so ausgeruht manche Leute mit ihrem Bäuchlein sagen, ich hier auch mal zu mal joggen, aber früher, da habe ich das gemacht, heute brauche ich es nicht mehr. Gleichzeitig finde ich es natürlich auch cool, wenn Leute, das muss man wirklich auch sagen, jetzt sagen, ist doch scheißegal, ich bin 50, aber ich bin fitter denn je. Was gibt es besser als das? Also es ist für alles natürlich eine Rechtfertigung. Aber du hast mich gefragt, um zurück zur langen Antwort, was ich jetzt bereuen würde. Und also ich hätte natürlich noch lieber so eine Ruhe gehabt, wie die jetzt heute manche haben.
Ja. Aber wie du schon selber sagst, also die Zielstrebigkeit ist wahrscheinlich auch einer der Faktoren, die dazu geführt hat, dass du halt da bist, wo du bist und auch die OMR als sozusagen deine Unternehmung da ist, wo sie ist. Jetzt habt ihr 70.000 Gäste, glaube ich, dieses Jahr gehabt oder 75.000, bin mir nicht ganz sicher.
Mhm. Dieses Jahr, glaube ich, 68.000, letztes Jahr 72.000.
Okay. Glaubst du, also direkte Frage, glaubst du, dass der Peak OMR erreicht ist oder geht da noch mehr?
Also der Peak OMR ist sicherlich erreicht im puncto Infrastruktur und Möglichkeiten, die wir jetzt aktuell so haben in Hamburg mit dem Event. Ne? Also das ist, glaube ich, jetzt einfach nicht so einfach. Noch mehr Menschen aufs Gelände passen da einfach nicht drauf. Und es war ja schon im letzten Jahr so, dass da so viele Leute drauf waren, dass wir uns auch Beschwerden erreicht haben, dass auch Leute gesagt haben, Mensch, alles ganz in Ordnung hier, aber das ist zu voll und ihr müsst das reduzieren. Das haben wir dann getan jetzt dieses Jahr. Deswegen, so gesehen, war dann eigentlich schon letztes Jahr rein von der Besucherzahl her Peak. Aber bewusst designt, ein bisschen runter und das ist auch so insofern, ja, Peak. Was die gesamte Aktivität von OMR anbelangt, da hoffe ich, dass es noch nicht so ist. Wir haben sicherlich auch Sachen, die wir reduzieren, die wir anpassen, aber ich habe schon noch die Hoffnung, dass es uns gelingt, mit einigen Sachen weiter zu wachsen. Also bei den Podcast-Hörern haben wir jetzt gerade in den letzten Monaten eine sehr schöne Entwicklung. Bei Ausstellern haben wir eine Entwicklung. In unserem Bereich Softwarebewertung haben wir am Anfang unter Ausschluss der Öffentlichkeit quasi erstmal so eine Plattform versucht aufzubauen und dann irgendwie da ganz klein einzelne Softwarefirmen zu bewerten und bewerten zu lassen und das zusammenzutragen. Das entwickelt sich gerade. Also ich hoffe, dass sozusagen für die Gesamtfirma natürlich noch einiges kommt. es ist nie selbstverständlich, es wird dir nicht geschenkt, aber da würde ich jetzt, Peak wär jetzt krass, ja.
Wie stark merkt ihr jetzt so eine kleine wirtschaftliche Delle? Also, weil ich meine, ihr habt ja sozusagen, eure Gäste sind ja dann auch Leute aus Unternehmen, da gibt es Reisekostenbudget, das wächst dann vielleicht gerade nicht, sondern wird zusammengestrichen. Sponsoren müssen sich auch überlegen, auf welche Konferenzen gehe ich. Gehe ich jetzt nur auf die OMR oder die Mexiko OMR oder 10 andere noch, die da draußen irgendwie existieren? Also sozusagen, wie stark merkt ihr dann, dass vielleicht im Moment auch so ein bisschen die Handbremse bei den Gästen angezogen ist?
Also wir merken das, natürlich auch anekdotisch, dass Leute das erzählen, dass man das so gespiegelt bekommt. Es ist total schwer, das jetzt sozusagen in Zahlen genau darzulegen, weil wir nach der Corona-Pause, war ja fast 3 Jahre kein Event, dann sehr, sehr viele Effekte drin hatten. Dann war ein Jahr dann Nachholeffekt, Vollgas, richtig viele Leute, dann haben wir die Preise verändert im letzten Jahr dann und bewusst ist auch reduziert, dann waren wieder weniger Leute. Insofern ist jetzt total schwierig zu isolieren, was genau kommt jetzt aus Konjunktur, was ist jetzt dieses Jahr einmalig da. Also deswegen, wir wachsen auch in wichtigen Bereichen, nicht jetzt über die Maßen, aber es geht voran. Und wir haben sehr vieles selber verändert und so. Und dazu kommt dann die Konjunktur, die aber, also, dass da Rückmeldungen kommen, wie du es gerade beschrieben hast, das gibt's schon. Aber ich kann jetzt nicht sagen, das kostet jetzt irgendwie 10% oder 20% oder wir müssen das oder wir würden noch viel schneller Sachen machen können, wenn das nicht wäre. Wahrscheinlich wäre das so, aber das zu quantifizieren, schwer.
Könntet ihr noch internationaler werden? Also ich denke jetzt an einen Web-Summit zum Beispiel, ja, der sehr stark international geprägt ist. Ich weiß nicht, wie viel Prozent eurer Gäste sozusagen aus dem Ausland kommen, aber ist da noch sozusagen Potenzial, also Potenzial im Sinne von, dass sozusagen die Gästestruktur sich noch verändern könnte oder da noch mehr Leute irgendwie aus Übersee oder EU-Ausland auch kommen können?
Also das wäre auf jeden Fall, glaube ich, möglich. Haben wir auch schon mal vor der Corona-Zeit dran gearbeitet. Jetzt habe ich ja gerade erzählt, dass wir sozusagen in der heutigen Phase eigentlich an der Infrastrukturgrenze sind. Das heißt, wir haben jetzt im Wesentlichen Leute aus Deutschland, Österreich, Schweiz, oder es kommen auch so mittlerweile so 15-20% darüber hinaus, aber der Kern kommt aus diesen 3 Ländern, dass das Event damit dann quasi voll ist. Das heißt, es würde uns gar nicht so viel mehr bringen, jetzt noch zu sagen, jetzt wollen wir auch noch mal 3000 Franzosen anziehen oder Polen oder Holländer, weil die müssen ja auch runtergebracht werden und so. Das heißt, diese Variante ist eigentlich schon recht schwierig. Die Alternative wäre so Web-Summit-artig zu sagen, wir gehen jetzt noch in andere Länder und oder wir gehen selber jetzt irgendwie nach Südamerika oder sowas, was natürlich ein riesiges unternehmerisches Risiko ist und auch, was man auch wollen muss, ne? Also da bin ich vielleicht auch nicht dann jetzt absolut knallhart gierig genug zu sagen, ich glaube jetzt, Dubai ist das Ding und ziehe jetzt da selber hin und ziehe da jetzt so ein Ding hoch. Möglicherweise ginge das, ich kenne mich da jetzt überhaupt gar nicht aus, aber so als
wahrscheinlich, Beispiel. Wahrscheinlich, ne, wenn man sich das so anschaut von außen, was da abgeht, also das ist ja schon vom anderen Stand teilweise.
Genau, dann würde man ja denken, dass da irgendwie ein Event mit 10.000 Leuten und das dann trotzdem irgendwie gut wirtschaftlich funktioniert, möglich sein könnte. Aber dazu mache ich dann zum Beispiel den Podcast hier in Deutschland zu gerne oder die Aktivitäten, die wir hier haben oder habe einfach mein Leben hier als und jetzt jemanden zu definieren, sagen, Mensch, du bist jetzt hier unser Mann für Dubai oder Ähnliches. Da machen wir dann halt tatsächlich jetzt eher mal solche Sachen wie Softwarebewertung oder Weiterbildung, wo auch noch sehr viel Luft eigentlich drin ist und was einfach auch besser skalieren kann als ein Event. Deswegen Internationalisierung ist so ein Thema. Vielleicht gibt es da nochmal irgendwann den richtigen Partner, den richtigen Zugang zu und den richtigen Moment. Im Moment gucke ich mir das immer an und sage aber, hey, lass uns das erstmal nicht zu stark die Füße bewegen.
Ich habe neulich mal den Podcast von dir gehört mit einem der Wackengründer. Ich höre jetzt den Namen leider
vergessen. Holger Hübner, ja.
Ja, genau, richtig, genau. Und also abgesehen davon, dass ich die Folge mega spannend fand, habt ihr da ja darüber gesprochen, wie Wacken sozusagen verkauft wurde, ne, irgendwie an Superstruct und die wiederum wurden an KKR, glaube ich, dann irgendwie für 1 Milliarde oder noch mehr verkauft. Du hast das sehr interessiert nachgefragt. Kannst du dir vorstellen, die OMR auch zu verkaufen oder ist es vielleicht sogar mittelfristig, kurzfristig, langfristig, wie auch immer dein Ziel?
Also kurzfristig nicht. Das ist dafür nicht gebaut. Wenn man sowas machen möchte, also kontrolliert und jetzt ganz bewusst, dann würde man das, glaube ich, vorbereiten und würde irgendwie Sachen weiter durchoptimieren und nicht jetzt neue Sachen starten und so. Deswegen, da sind wir aktuell ein bisschen im falschen Modus. Ne? Also das ist das Erste. Aber das ist auch generell jetzt bei mir so, dass ich das wirklich gerne mache. Ich empfinde mich jetzt so in meinem Berufsleben schon so in der besten Zeit. Und man hat sicherlich noch, oder ist mit 45 ist nicht vorbei, da hat man noch irgendwie Zeit, irgendwie sein Berufsleben auch zu entwickeln. Und das macht mir schon auch sehr viel Spaß, das unabhängig tun zu können. Das ist ein riesen Glücksfall, den man nicht so leichtfertig abgibt. Und mittel- und langfristig mache ich mir da jetzt nicht so viele Gedanken drüber oder versuche ich die erstmal wegzuschieben, wenn die kommen oder wenn auch die Themen kommen. Es ist sicherlich so ein bisschen so wie im Fußball, ne, wo ich auch eins nicht machen würde, mich als junger Profi oder Vater eines jungen Profis irgendwie sagen, Mensch, hier, stell dich mal vor die Südkurve und sag allen Fans, ich bin euer Mann, ich bin die nächsten Jahre hier in Dortmund. Ne? Das kann nur schief gehen, weil dann kommt irgendwann Madrid oder Bayern oder man macht ein tolles Angebot, dann sagt man, das muss ich doch mal erleben. Und das Geld möchte ich doch gerne haben oder so, keine Ahnung.
Ja.
Und deswegen, das würde ich nicht machen. Ich kann das nicht ausschließen, aber ich habe den Plan nicht. Ich habe ganz im Gegenteil, fühle mich jetzt auch sehr stark dieser Generation zugehörig, die es jetzt in Deutschland gibt, wo Leute doch wieder Sachen sehr lange machen. Groß geworden sind wir mit, du kopierst ein StudiVZ, machst das ein Jahr, Vollgas, verkaufst es weiter, suchst dir das nächste Modell, machst es wieder. Und jetzt gibt es eine Generation, selbst die Zalando-Gründer sind von Anfang an bis heute da und machen das. Oder Tarek Müller macht bis seit Jahren jetzt About You bis heute und ganz viele Beispiele von Celonis, ja, die ganzen großen, aber auch viele kleine, wo die Gründer sagen, ich bleib dabei, ich ziehe das Ding von A bis Z durch, ich bin wieder eine dauerhafte Gründergeneration und nicht jetzt so dieses Serial Entrepreneur, was ja auch cool ist und was es auch mal eine Weile gab, jetzt ist wieder so ein bisschen die Generation länger und da bin ich so ein bisschen dabei. Und da muss man trotzdem sich natürlich anschauen, was entwickelt sich, ne? Auch wie ist das Risikoprofil? Vielleicht ist es eines Tages so, dass, sagen wir, noch eine Corona-Krise war nicht so einfach. Ne? Das haben wir hinbekommen, ja, aber da können Sachen passieren. Es können auch Angebote kommen, von denen ich heute nicht zu träumen wage, wo man irgendwann sagt, okay, ja, mein Sohn wird diese Firma jetzt nicht machen wollen, nicht erben können. Und einfach abschließen will ich sie auch nicht, weil hier arbeiten ja Leute und die machen das ja auch gerne. Dann lass uns doch einen neuen Eigentümer dafür finden und ich bekomme auch noch Geld, mit dem ich Sachen machen kann. Das wäre sicherlich auch eine Komponente. Kann das passieren? Ich will das nicht ausschließen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie auf dem Radar habe oder sage, also ich kann ja sagen, da wird jetzt kurzfristig kein bist du davon nichts hören. Ne?
Was ist denn ein Angebot, was interessant wäre? Kannst du den Wert der OMR beziffern? Hast du schon mal Gedanken drüber gemacht?
Ja, ich habe mir immer mal schon wieder so, klar, nur macht man ja, aber das Problem bei uns ist generell, dass die OMR ja nicht ein Geschäftsmodell ist, sondern dass es halt ein Event ist, ein Podcast-Studio mit den ganzen Aktivitäten, eine Software-Bewertungsplattform mit einem Art Abo-Modell, so wo dann Kunden also ein Listing abonnieren und dann Weiterbildungsangebote. Und das sind halt vier Sachen in einem und alle sind aus, jetzt sagen wir mal, Investment-Sicht alle ganz anders. Also
man könnte das splitten, oder? Also machst du vier Gas draus und dann sagst du, okay, das Festival sozusagen ist jetzt.
Wobei es hängt ja schon unter der Marke OMR, ne? Es hängt ja schon unter der Marke OMR alles so ein bisschen und das wäre dann nicht so einfach.
Ja, stimmt. Ja.
Und man muss auch sagen, es ist natürlich hatte so ein Reviews das allerschönste Geschäftsmodell, ne? Weil da müssen wir keine Hallen mieten, da kommen nicht 70.000 Leute und sind halt zu bewegen und zu sichern und zu versorgen und alles, sondern das sind virtuell Menschen auf der Plattform und informieren sich und das ist natürlich super cool. Versus halt ein Festival, wo all diese Kosten sind, wo du einfach da Bühnen bauen musst und alles mögliche auch an Risiko hast, Klumpenrisiko an zwei Tagen. Deswegen sind diese Modelle sehr, sehr unterschiedlich auch in der Bewertung und dann kann man sich immer fragen, was ist das wert, aber das macht man nicht mal so eben vom Einschlafen, das habe ich mir mal die Gedanken gemacht. Aber ich glaube, es ergibt sich dann Wert, wenn jemand kommt. Und ich würde erwarten, dass es jetzt keine deutsche Firma ist, sondern vielleicht eine aus dem Ausland, die eines Tages sagt, keine Ahnung, diese Mischung ist genau das, was wir jetzt haben wollen. Und außerdem der Westermeier, der ist jetzt ziemlich durch. Und das Team da ist aber super stark und das passt perfekt zu dem, was wir da hier machen wollen. Lass mal reden. So würde es wahrscheinlich kommen, denke ich mir. Und nicht, dass ich jetzt irgendwie hingehe und sage, also ich wüsste gar nicht in Deutschland, wer das kaufen sollte oder wie es anbieten soll. International erst recht nicht, da kenne ich gar nicht alle, die da, aber irgendwann kriegt man vielleicht mal, ergibt sich was, aber ich beschäftige mich da natürlich, weil es ja auch irgendwie naheliegend ist, wenn man meinen Job macht und ab und zu mal Leute dann nachfragen, wie du jetzt ja auch, aber nicht so, dass ich jetzt da echt gute Antworten hätte.
Okay. Was ist der Wert sozusagen hinter OMR? Weil vielleicht noch ergänzend dazu, also das fand ich ganz spannend im Gespräch mit dem Wackengründer, dem Holger, da ging es ja darum, dass gar nicht der Umsatz irgendwie das Bestimmte ist. Also im Startup-Modell würdest du sagen, okay, das Multiple sozusagen auf Umsatz oder später dann mal KGV, Discounted Cashflow, irgendwas in etablierten Geschäftsmodellen. Mhm. Er meinte, naja, eigentlich ist das Wertvolle, wofür dann auch Superstruck gezahlt hat, ja die Brand.
Also ich glaube, am Ende werden die sich, das bin ich mir ganz sicher, und da kenne ich auch die handelnden Personen so ein bisschen, werden sich auch die Zahlen, also das Ergebnis insbesondere angeguckt haben. Also da hat der Holger, glaube ich, auch ein bisschen das vielleicht verkehrt dargestellt oder für eine andere Wahrnehmung gehabt als Designer Käufer. Aber die werden sich da auf jeden Fall das Ergebnis angeguckt haben und sich gefragt haben, was ist damit möglich? Und na klar, bei Wacken muss man dazu sagen, es ist einfach auch eine sehr starke Brand, die mittlerweile ja auch viel mehr macht als nur das Festival und die einen Wert hat. Und selbst wenn das Wacken-Festival jetzt mal in der Corona-Zeit zum Beispiel null Ergebnis machen konnte oder auch mal ein Jahr ein schlechtes Jahr da hat, wo dann irgendwie vielleicht, keine Ahnung, eine wahnsinnig teure Band buchen oder eine Bühne einbricht und oder halt ein Schlamm-Event kommt, wie die es ja auch hatten da bei Wacken, und dann nur die Hälfte der Gäste kommen dürfen, dann ist das Ergebnis schlecht. Und dennoch würde er das natürlich niemals günstig hergeben, weil er weiß, in den kommenden Jahren ist es der Marke viel mehr rauszuholen. So macht das schon wieder Sinn. Und das würde ich für uns eigentlich auch hoffen, dass, dass wir, auch wenn wir mal einen Fehler machen oder wenn wir auch dann, nach der Corona-Zeit war es ja auch sogar so, dass wir, da war ich echt unsicher, ob wir nach 3 Jahren Pause wieder so ein Ding machen können, aber es ging ja.
Ja. Jetzt gibt es ja neben der OMR noch ganz viele andere Konferenzen. Also klar, die Mexico kennt jeder. Dann gibt es so Fachkonferenzen, ich nenne es mal Fachkonferenzen, sowas wie SMX für Search, die Tactics in München für Affiliate, D3Con für Programmatic. Jetzt hat Marwave gerade ausgegründet, die machen die Newcom, ich weiß nicht, ob du die kennst, in München auch, Social Event. Ich glaube, es sind so 500 Teilnehmer, sowas in dem Dreh jetzt im Oktober. Das heißt, es gibt ja jede Menge an Konferenzen. Gibt es aus deiner Sicht trotzdem noch eine Nische? Ich präzisiere mal kurz die Frage, damit ich es in die richtige Richtung stelle, weil ich meine, als ehemaliger Advertiser habe ich halt jahrelang all diese Konferenzen besucht und mir hat trotzdem ein Format gefehlt. So, ich versuche es mal zu beschreiben, so eine Art Online-Marketing-Entscheider-Summit oder Roundtable, wie auch immer das Baby dann nennt. Also wo dann eher halt Führungskräfte unterwegs sind, die sich auch ehrlicherweise mit anderen Fragestellungen teilweise beschäftigen als vielleicht ein Junior-Online-Marketing-Manager. Also wo es eher darum geht, ne, Marketingstrategien, Transformation, Budgetierung, Marketing-Kanalbewertung ist vielleicht noch ein Thema, also holistischer insgesamt. Dann eher so die Head-Offs dann unterwegs sind, Director-Online-Marketing, vielleicht ein CMO mal, der ein oder andere. Warum stelle ich dir die Frage? Naja, weil, also das ist ja mehr oder weniger mein Podcast-Format und ich habe mir ernsthaft schon überlegt, macht es Sinn sozusagen, das zu transferieren in eine kleine, wohlgemerkt, Veranstaltung, so, ich weiß nicht, 100, 150 Leute, wo dann vielleicht wirklich das Targeting komplett auf Führungskräfte ist, mit entsprechenden Deep Dive-Vorträgen und sozusagen ganz anders gestaltet, nicht vergleichbar mit all dem, was ich jetzt genannt habe. Aber glaubst du da gibt es eine Nische, die man da irgendwie vielleicht besetzen kann?
Also ich glaube, die Nische gibt es schon, aber ich glaube, das ist dann ein Event im Bereich von 12 bis 15 Leuten. Wir haben das auch erlebt während der Corona-Zeit. Da haben wir Roundtables gemacht, halt genau mit 10, 12 Leuten online, also virtuell, und hatten da teilweise wirklich offene Diskussionen über genau solche Fragen von CMOs, die dann sehr, sehr ehrlich sich eingelassen haben, zu Themen ausgetauscht haben, Kontakte vermittelt haben und gesagt haben, Mensch, mit der Agentur, das kannst du wirklich so nicht machen oder ich würde auf das Modell gehen oder probier mal das Tool aus und so. Und dann auch über genau diese Themen, die du, glaube ich, vom Kopf hast, gesprochen haben. Aber 150 kriegst du das, glaube ich, schon nicht mehr kuratiert und so angeleitet, dann ist es halt doch schon sehr anonym. Und dann
das ist das Split, ne? Dass du dann verschiedene Räume hast, dann hast du ein Roundtable Strategie, also, ein für, weiß ich nicht.
Aber also ich glaube, dieses vertraute Gefühl, dass man auch offen spricht, ne, und sagt, Mensch, ich bin jetzt hier der CMO von, weiß ich nicht, Havesco und du bist der CMO von Telefonica und wir haben auch ein paar selbe Themen, obwohl wir auch so. Das ist dann besser, wenn das in also 10, 12, und das erlebe ich auch, wir machen teilweise mit Partnern zusammen sowas heute, dass wir sagen, wir organisieren ein Abendessen oder wir organisieren ein kleines Event, so in der Größenordnung. Es gibt es irgendwie gerade für Handelsmarketing haben wir gerade so eine Workshop-Reihe mit einem Partner zusammen gebaut oder sind wir dabei, die zu bauen, wo es ganz genau so um Handelsmarketing, was kommt nach dem Handzettel, Wie stellen sich Leute auf, die jetzt jahrelang ne, über Handzettel und so verkauft haben, was machen die jetzt als nächstes? Da bringen wir genau diese Zielgruppe auch, die auch sich irgendwie ähnlich ist, sich auch ein bisschen vertraut dann, aber also geht es da mit 150 Leuten? Wahrscheinlich schon. Ne? Also ich will das nicht ja. So, aber ich glaube, du brauchst dann halt immer dieses Familiäre und 150 ist schon eine Großfamilie. Ne?
Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, okay, spannend.
Aber das kann man gut machen und ich meine, also wahrscheinlich gelingt es dir auch über verschiedene Räume, das abzubilden, aber es bleibt, also 150 ist da so eine Zwischengröße, die auch wirtschaftlich nicht so einfach ist, ist meine Erfahrung. Ne? Wir haben uns zum Beispiel auch immer überlegt, machen wir auch noch Events mit 300, 400 Leuten. Das ist so eine Zwischengröße, du musst dann sehr hohe Ticketpreise nehmen, damit es sich lohnt, weil Sponsoren sagen, naja, gut, 150 Leute, das ist dann auch nicht in der Location, wo man jetzt irgendwie Messestände reinbaut. Mhm. Und das heißt, du brauchst dann da irgendwie Leute, die sagen, ich bin bereit, dafür sehr viel Geld zu bezahlen, hinkommen zu können. Was es auch wiederum schwieriger macht, selbst wenn es Chefs sind. Das sind so meine Gedanken, aber es ist ja immer so, du fragst irgendwie nach so Gedanken, da kriegst du erstmal die Sorgen.
Und es war meine Frage tatsächlich, also maximal kritisch, weil also am Ende, genau, du willst ja auch nicht drauflegen, deswegen, wenn du da so Skaleneffekte nicht nutzen kannst, weil Sponsoren nicht kommen oder vielleicht hängt es auch in der Audience dann sozusagen, dass Sponsoren doch kommen, wenn dann die Audience entsprechend qualitativ hochwertig ist. Da habe ich ehrlicherweise null Erfahrungswerte, ne? Deswegen spannend, dass ihr auch schon mal Gedanken gemacht habt. Und das Familiäre, ja, da bin ich bei dir. Ich meine, klar, bei 150 Leuten ist dann eher die ganze Verwandtschaft statt die kleine Familie.
Okay, also so ist mein Gefühl.
Dein Podcast, also klar, du hast die Brand OMR, nichtsdestotrotz, wenn man es auseinanderfiletiert, ist das ja immer noch der Online-Marketing. Rockstars Podcast. Du hast ja eine Wahnsinnsbreite an Gästen, also Politiker bis hin zu Schauspielern jetzt zuletzt, ne, irgendwie. Aber halt auch ganz viele Gründer, CEOs von irgendwelchen DAX-Konzernen. Was mich da mal interessieren würde, also du sprichst ja immer wieder logischerweise das Thema Marketing auch an. Mhm. Wenn du jetzt mal so die Gäste des letzten halben Jahres oder so reflektierst, welche waren da dabei, wo du sagst, so, okay, die machen echt geiles Marketing? Also vielleicht auch so kampagnenspezifisch, wo du sagst, so, das ist bei mir auch hängen geblieben, weil die haben es echt geschafft, mich da irgendwie top of mind zu holen oder in die Awareness reinzukommen.
Also es gibt so ein paar, die machen das, glaube ich, unbewusst, so wie jetzt Holger Hübner mit Wacken, ne? Tolle Marke aufgebaut aus dem Nichts, quasi Bootstrap bis jetzt zu dem Verkauf kürzlich. Der ist jetzt kein Marketeer, ne? Aber der macht es einfach gut, so hat er einfach das clever gemacht. Und hat auch einfach super Instinkte. Dann habe ich so Gustavo Gusto gedacht, die teilweise ganz bewusst sehr clevere Sachen gemacht haben, von, dass die sich überlegt haben, so einfache Sachen, ne, wir machen einfach eine größere Verpackung, dann greifen wir uns mehr Platz in der Tiefkühltruhe für unsere Pizza raus und dann machen wir die weiß und sehr so farbig, also wirklich ganz einfach, aber zumindest im Vergleich zu Holger Hübner, sehr bewusst und sehr, okay, guck mal, so gehen wir daran. Dann gab es sicherlich hier den Kollegen von der ING, also von der Bank, mit Dirk Nowitzki, vielleicht die Testimonial-Kampagne schlecht hingetroffen haben und die dann über Jahre verstanden haben, ausgerollt haben, weiterentwickelt haben, fand ich auch sehr, sehr gut. So, auch wenn ich hatte den CEO zu Gast, der das wahrscheinlich nicht oder hat das nicht alles gemacht und das war schon vor seiner Zeit und so, aber ING hat da sicherlich die Testimonial-Kampagne letzten Jahre schlechthin wirklich gemacht, würde ich sagen. Vor allen Dingen auch in der Entwicklung. Auf den Dirk Nowitzki wären viele gekommen, aber dabei zu bleiben, das immer weiter zu entwickeln, das auf ihn anzupassen, den Erfolg zu realisieren und dann behutsam zu entwickeln, das finde ich schon super. Und abzusichern und auch einen Partner natürlich zu haben, der dann auch nicht irgendwie 1000 Partner hat, sondern im Wesentlichen nur die. Also das ist mir hängen geblieben.
Du hast mal mit Scalable, hast du mal mit dem Erik Fott so weit gesprochen, zum Thema Out of Home, fand ich ganz spannend. Die hatten eine ganz coole Kampagne, also die fand ich auch, die ist bei mir auch hängen geblieben tatsächlich.
Ja, also das muss man sagen, Scalable generell sehr, sehr clever, haben jetzt ja auch wieder, habe ich noch gar nicht mit drüber gesprochen, dass sie jetzt irgendwie verschiedene Marktexperten oder den ehemaligen Chefredakteur der Business Punk eingestellt haben, den Christian Röhl noch als
Aktienexperten. Ja, genau, hatte ich die Tage gesehen.
Haben sie auch eingestellt.
Ja.
Dann machen sie wahnsinnig gutes Out of Home, haben auch erkannt, dass Out of Home so vielleicht gerade das letzte Lagerfeuer ist, wo man nochmal alle erreichen kann und eine Bank richtet sich ja quasi an alle. So und das also auch sehr, sehr gutes Marketing und durchdacht, verschiedene Ideen dahinter. Und einfach so, man merkt auch eine Nähe zum Erik, zum CEO, zum Gründer, der dann auch sagt, der mutig ist und dann auch seinem Marketingchef schnell wahrscheinlich Feedback geben kann, ohne testen wir jetzt, mach mal, probier aus und so, wie das so, wie man sich idealtypisch vorstellt und merkt, okay, guck mal, krass, da kommt ja was, lass uns noch mehr Städte machen und ja, jetzt irgendwie Außenwerbung und so. Also, es muss man auch nennen. Ich weiß wahrscheinlich, du tust jetzt viel Unrecht, weil ich jetzt gar nicht so
schnell... Ich gebe dir noch eine Steilvorlage, falls du die mitgehst. Also von 1,5 Grad hattest du den Philipp ja auch mal zu Gast. Da hatte ich tatsächlich einen Podcast mit seiner CMO aufgenommen, vor ein paar Wochen mal. Die finde ich dahingehend spannend. Also einerseits das Produkt, ja, als solches, weil das halt auch ein bewegendes Produkt ist, Thema Nachhaltigkeit, ja, also wie sozusagen das Thema Elektrifizierung auch funktioniert, was ja jeden tangiert, der irgendwo zumindest mal ein kleines Häuschen hat und da was aufs Dach schrauben kann. Die sehr präsent sind, das sehr gut machen und auch die Sophia Rödiger, also die CMO, selber in Szene setzen. Also sie selber ist sozusagen Teil der Marketingkampagnen, ist auch teilweise ein bisschen hands-on, fand ich ganz cool, ja, weil, also ich meine, selber kommend aus einem Großkonzern, wo du teilweise Videodrehs in Südafrika dann machst, die dann im Zweifelsfall sehr teuer sind, wo man dann halt einfach das Gefühl hat, so, okay, cool, die machen so ein bisschen mehr hands-on und die CMO sozusagen spielt selber teilweise in den Kampagnen eine Rolle, ja, und machen auch sehr viel im Bereich B2B-Influencer-Marketing auf LinkedIn und so weiter und so fort.
Also ist glaube ich, auch wieder, könnte ein Trend werden, ne? Weil ich das, also auch finde ich genau wie du, das ist, da muss man hingucken, das könnte was sein, das jetzt immer besser funktioniert. Hat ja auch schon mal, wenn ich denke an Fritz Kohler, früher funktioniert, wo dann so Gründer sich sehr stark auch positioniert haben und dann auch ihre Gesichter auf die Marke damals gedruckt haben oder Werbung mit den Eigentümern fand ich immer eigentlich stark, also bis hin zu, weiß ich nicht, Onkel Dittmeier. Und jetzt so einen, sich da selber mit reinzubegeben, finde ich mutig und könnte was sein, muss man sich angucken, ja.
Vielleicht zum Abschluss hätte ich nochmal eine Frage in Richtung Online-Marketing-Trends. Also du bist ja, oder du hast ja mit der OMR, würde ich jetzt mal sagen, so eine Art Seismograph im Online-Marketing, ja, weil du kriegst ja über die Aussteller, über die Vorträge, die da stattfinden, über vielleicht Influencer, die du auch einlädst, sehr nah mit, was sozusagen die Leute bewegt, aber was auch im Marketing funktioniert. Was sind aus deiner Sicht so im Hinblick jetzt auf dieses nächstes Jahr so die Themen, wo man unbedingt mitspielen muss als Marke oder als Unternehmensvertreter?
Also ich glaube, was man auf jeden Fall realisieren muss, das weißt du ja auch, ist, man kann nicht überall mitspielen. Man muss irgendwie sich wirklich seine Schlachten aussuchen, man muss sich sehr genau überlegen, was sind meine Kanäle? Es sind wahrscheinlich dann mehr als einer oder zwei, aber es können nicht alle sein. Also man muss auch bewusst Sachen ziehen lassen, glaube ich, zumindest mal temporär. Dann natürlich da die richtige Entscheidung zu treffen, ist die große Kunst. Aber erstmal die Einsicht haben, ich kann nicht alles machen, dann natürlich richtig wählen. Das ist sehr unterschiedlich, sehr abhängig vom Produkt und von dem, was man da macht und vom Budget und von allen möglichen Themen. Das ist mal vorweg gesagt. Und wenn man dann auch guckt, was bietet sich gerade so an neuen Sachen an, dann glaube ich, ist nach wie vor, also meine persönliche Überzeugung, dieser Bereich der Nischen-Influencer auf Instagram und auch auf TikTok unterschätzt. Also wie viele Menschen es gibt, die Communities haben, die Reichweiten haben und sei es nur 10, 15, 20, 30.000 Leute, die man dann aggregieren kann und man sagen kann, okay, ich finde für alle was und gerade so Leute, denen nur 30.000 Leute folgen, sind häufig viel glaubwürdiger, auch ein bisschen günstiger, auch noch nahbarer, ansprechbarer. Und das, sagen wir mal, sauber zu machen, ist natürlich viel Aufwand, weil du musst dann viele Menschen und Partner koordinieren und das alles machen. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr rewarding und da lassen sich auch noch so Effekte erzielen, die jetzt so Ausreißer sind. Also wenn du jetzt SEO machst oder SEA-Kampagne buchst oder irgendwas, das ist relativ klar, wozu es führen wird. Es wird dich vielleicht nach vorne bringen, aber es sind recht schmale Sprünge. Das ist einfach sehr, sehr umkämpft und da ist sehr, sehr viel los. Man muss es trotzdem wahrscheinlich machen oder muss es sicherlich machen. Aber wo wächst du jetzt überproportional? Wo kannst du mit vielleicht weniger Geld? Da würde ich jetzt, wenn ich jetzt ein Produkt hätte, einfach sagen, komm, ich gucke mir jetzt selber hier hunderte von Nischen-Influencern an oder hole mir ein Team ran, das macht. und versuche irgendwie diese Influencer zusammenzubauen. Zumindest wenn es um B2C geht. Im B2B-Bereich ist wieder ein bisschen was anderes.
Ja, ja klar.
Da gibt es sie halt so nicht, aber nicht in der Masse. Aber im B2C-Bereich, glaube ich, es ist Wahnsinn, was ich immer wieder sehe, was da für Leute kommen und auch nachwachsen und teilweise auch dann ansprechbar sind und sagen, ja klar, also wenn du mir da jetzt irgendwie mich da einlädst, dann komme ich da nach wie vor noch hin oder sowas. Ne? Und schreib drüber oder so oder poste dazu und so. Und das ist im Bereich jetzt High Fashion, natürlich ist der Zug abgefahren. Da weiß jeder Influencer, was er wert ist. Und da gibt es auch jetzt nicht so viele Lena Gerks und Caro Dauers und so. Aber so in der Breite wäre jetzt so ein Gefühl, wo ich sage, Mensch.
Ja, gehe ich komplett mit. Also Micro-Influencer. Vor allem, man muss ja dazu sagen, im Paid-Umfeld, also du hast gerade SEA genannt als Beispiel, gibt es ja teilweise brutale Grenzkosteneffekte. Ja? Also du kannst ja gar nicht skalieren beliebig. Wäre total toll für jeden Online-Marketing-Manager, wenn das könnte, aber du hast ja keine lineare Kostenentwicklung, so am Ende. Irgendwann kostet dich der Sale mehr, als du damit verdienst. Das heißt, das Game ist endlich und gibt ja auch ganz tolle Statistiken, wie sich zum Beispiel CPCs jetzt im Paid-Search-Umfeld die letzten Jahre entwickelt haben. Also sozusagen am Ende ist es ja auch ein Abschöpf-Business der großen Tech-Companies aus den USA. Absolut, ja. Und als Advertiser musst du neue Kanäle erschließen. Deswegen Influencer-Marketing ist spannend. Dadurch hatte ich auch gerade einen Podcast zu produziert. Mein kritischeren, weil, also ich bin ein totaler Fan von, also ich bin da auch bei dir. Aber du machst dich schon so ein bisschen abhängig halt auch von Influencern. Bei größeren, klar, dann auch mehr Abhängigkeit, als wenn du jetzt ganz viele kleine Influencer hast. Aber es gab ja auch so ein paar Fälle in letzter Zeit, wo dann Influencer halt, also es gab jetzt gerade einen Fall rund um Imo Tommy, ich weiß nicht, ob du den mitgekriegt hast.
Ja, ja.
Also Betrugsvorwürfe, weiß jetzt nicht, was da genau hängen geblieben ist, oder ist wahrscheinlich noch zu Ende die Geschichte. Dann irgendwie Influencer Jeremy Fragrance, der auch ein Begriff, der dann irgendwie auf dubiosen Veranstaltungen erschienen ist. Und da sozusagen in eher so ein rechtspopulistisches Licht plötzlich getaucht wurde, wenn du da als Marke halt sehr eng mit so einem Influencer zusammenarbeitest, muss man sich ja dann spätestens in dem Moment die Frage stellen, also sozusagen ist die Partnerschaft jetzt, also kann ich die aufrechterhalten, nimmt vielleicht die Marke auch einen Schaden, ne? Hast du ein Testimonial gehabt, also war vielleicht ein Testimonial, das war jemand, den konntest du sozusagen, hast du einen Vertrag genommen, vielleicht hast du sogar Vertragsstrafen vereinbart. So, jetzt hast du plötzlich viele Influencer und dann machen die irgendwas Dummes und du stehst dann als große Brand da und wunderst dich, was da gestern Abend passiert ist. So.
Also da würde ich ein bisschen gegenhalten und sagen, du bist natürlich bei einem Testimonial noch viel mehr von dem abhängig, weil es halt eine Person ist. In meiner und deiner Mikro-Influencer Herangehensweise wären das ja dann sehr viele und dann würde man sagen, okay, da mag auch mal einer dabei sein, der nicht passt, der dann ausgewechselt wird, aber die Marke hängt da nicht so stark von einem ab, sondern wirklich von einer ganzen Reihe von Leuten. Und das ist dann eigentlich fast eher besser. Natürlich, wenn man dann so viele auswählt, dann kann man auch natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist dann höher, dass man da auch mal erst recht jemanden dabei hat, den man gar nicht so genau kennt und man denkt, okay, um Gottes Willen, ich bin hier reingeraten. Aber man kann dann ja auch erklären, dass das jetzt nicht intendiert war und dann kann man sich ja schnell daraus zurückziehen. Also ich glaube, oder gerade bei so Leuten wie Jeremy Fragrance, da erkennt man ja auch, dass ich hätte jetzt ehrlicherweise mit politischen Themen da nicht gerechnet, aber dass der jetzt verrückte Sachen tut, das weiß man ja vorher, deswegen bucht man ja auch. Politik hätte ich da jetzt nicht als Problem erwartet, wenn das so gewesen ist, dann ist das natürlich richtig scheiße. Aber ich glaube, eine gewisse Fehlertoleranz kann man sich sogar erlauben, weil ein Portfolio an Personen dann da auftritt. Und ich glaube schon, dass auch die Konsumenten dann halt nicht sagen, das ist ja die Marke, die nur mit dem, das ist das ist ja genau die Marke vom Distler oder so. Das wäre, glaube ich, eher jetzt bei Dirk Nowitzki und der ING viel problematischer. Wenn auf einmal rauskommt, der hat irgendwas gemacht, dann hing das ja voll an der ING, da hilft dir auch dann eine Strafzahlung fast nichts, weil dann hängst du da an und im Zweifel ist der dann auch, also der Dirk ist nicht, der ist ja nun, denke ich mal, über jeden Zweifel erhaben, aber dann bist du da irgendwie nachher mit jemandem, der dann auch einfach wirtschaftlich platt ist, dann kann er nicht mehr deine Strafe zahlen, geschweige denn den Schaden beheben. Ne?
Ein anderes Thema, was gerade ja teilweise auch wie die Sau durchs Dorf getrieben wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also viele beschäftigen sich jetzt damit, irgendwie CO2-Einsparungen oder zumindest mal Messungen, ne? Also im programmatischen Advertising ist es zum Beispiel ein Thema, wo man halt irgendwie, da gibt es einen Player, wo du dann irgendwie messen kannst, dass du an CO2 in deiner Kampagne verbraucht oder auch eingespart hast mit jeder Ad-Impression. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich denke mir da bei solchen, also bei dem Thema insbesondere, ist es nicht so ein bisschen Pseudo-Nachhaltigkeit, weil also die Branche, digitales Marketing ist einfach nicht nachhaltig, weil jede Ad-Impression ist eine, die irgendwo Energie benötigt. Jeder Influencer, der auf Meta tanzt oder auf TikTok, braucht auf dieser Plattform sozusagen, muss auch in einem Datenzentrum irgendwo betrieben werden. Und Microsoft hat jetzt gerade irgendwie bekannt gegeben, dass sie ein Kernkraftwerk, Three Mile Island in New York, irgendwie wieder in Betrieb nehmen wollen, weil halt in dem Fall ein Datenzentrum oder mehrere Datenzentren damit betrieben werden sollen. Klar, da läuft jetzt nicht nur Online-Marketing-Software drauf, da ist alle möglichen KI-Modelle und sonst was, aber die Themen hängen ja zusammen. Also will sagen, ist es wirklich ein ernstzunehmendes Thema oder ist es nicht nur so ein, wir waschen uns jetzt mal rein Thema, weil wir haben uns auch mal 5 Minuten mit Nachhaltigkeit beschäftigt?
Ja, gute Frage und logische Frage und richtige Frage und trotzdem gibt es, glaube ich, nicht die eine Antwort, weil das ist auch natürlich auf verschiedensten Ebenen sehr unterschiedlich. Also es gibt, glaube ich, schon auch Firmen, die das sehr ernst nehmen und da wirklich alles versuchen und dann gibt es Firmen, die das sicherlich ganz anders sagen und sagen, hier ist unsere grüne Kreuzfahrt, sag ich mal. Also man denkt, okay, boah, grüne Kreuzfahrt ist jetzt schon ein mutiger Begriff. Also das ist eine. Das zweite ist dann halt auch, was will man jetzt was wünscht man sich jetzt, dass halt Leute oder wer entscheidet jetzt, was in Ordnung ist? Also ich glaube, die viele Firmen gehen in die richtige Richtung, machen sich auf die Reise, hat der Marco Jank mal zu mir gesagt im Podcast, finde ich auch, das ist schon mal irgendwo der erste Schritt, der auch schon mal irgendwo anerkennenswert ist, weil du musst es ja nicht unbedingt und du bist da teilweise auch in einer Angestelltenbeziehung als Manager und hast dann da andere Ziele gesetzt bekommen und versuchst dann, dich auf die Reise zu machen. Und dann gibt es halt welche, die sind dann schon auch weiter, aber sind noch weit weg von perfekt. Und manchen fällt es auch vom Geschäftsmodell her einfach leichter. Ne? Und manche müssten sich de facto abschaffen, um ihr Geschäftsmodell, also um irgendwie jetzt überhaupt vorankommen zu können. Und oder müssten wirklich ganz, ganz rigoros innovieren und sich neu aufstellen. Und es ist dann auch unterschiedlich schwierig für die Firmen. Also das heißt, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Quatsch und ganz viel Kommunikationsblödsinn. Aber es gibt auch wirklich Leute, die es ehrlich meinen, die sich bemühen, die sich ernsthaft Sorgen machen, die sagen, oh, ich bin auch bereit zu einbußen, ich bin bereit zurückzustecken, ich bin bereit, was anders zu machen, Risiken einzugehen, eine Dürrephase zu erleiden, bis es dann vielleicht wieder auf einem nachhaltigen Modell besser läuft. Das gibt's und man muss sich das im Detail angucken. Aber also die Antwort auf deine Frage ist insofern ist nicht so einfach, aber ja, es gibt da auch Sachen, wo ich sagen würde, das finde ich nicht in Ordnung. Und ich kann nur sagen, unser eigener Weg ist ja auch irgendwie, wie gehen wir damit um? Wir gestehen ehrlich ein, dass ein Großevent, ähnlich wie Online-Marketing, jetzt erstmal nicht nachhaltig ist. Wir versuchen das zu verbessern. Wir zeigen auch transparent auf, was wir da jedes Jahr verbessern. Wir haben uns vorgenommen, jedes Jahr 10-20% besser zu werden, nachweislich in quantitativ messbar, Einsparungen, Emissionen besser zu werden, zeigen das.
Was macht ihr da zum Beispiel?
Wir machen das zum Beispiel, dass wir Anreise incentivieren mit der Bahn. Wir machen zum Beispiel, lassen das auch sogar sehr viel Geld kosten, was wir aktiv ausgeben, dass wir ein Geschirr haben, das sozusagen komplett irgendwie durchläuft, also kein Plastik produzieren, sondern wirklich hier Mehrweggeschirr einsetzen. Das ist deutlich teurer. Wir haben gesagt, wir machen veganisch first, das heißt, es gibt auch Fleisch, aber halt auf Nachfrage und nicht umgekehrt. Und, das sind so Maßnahmen, manche klappen davon gut, manche kamen schlecht. Wir sprechen da auch nicht so viel drüber. Wenn ich jetzt gefragt werde, wie von dir, dann antworte ich da gern drauf und wir haben es auch auf der Website stehen. Aber wir machen jetzt vor allen Dingen auch nicht so viel Lärm drum, weil es halt, die ehrliche Antwort ist, besser wäre es, es würde kein OMR geben, es würde auch besser für die Natur wäre es auch oder für die Ökologie wäre es auch, es würde keinen Kirchentag geben und kein Bundesligaspiel und ja, keine, weiß ich nicht,
Demo, kein Taylor Swift-Konzert.
Korrekt, oder Konzert. Genau, genau. So, das muss man auch alles dazu sagen. Und das sagen wir auch und gleichzeitig sagen wir auch, das wäre jetzt, glaube ich, nicht irgendwie sinnvoll für die Gesellschaft, für die Welt, wenn wir das jetzt alles gerade erwähnt und noch viel mehr abschaffen würden. Deswegen haben wir uns auf die Reise gemacht und dokumentieren da in dem Bereich auch unsere Reise.
Sehr schönes Schlusswort, schöne Zusammenfassung und bin voll bei dir. Philipp, danke fürs Kommen, hat Spaß gemacht.
Sehr gerne, sehr gerne. Danke, dass du mich eingeladen hast, dass du die irgendwie sozusagen die alten Zeit nicht vergessen hast, dass ich mal wieder ran konnte hier und habe mich gefreut, dass wir uns in dem Kontext mal wieder gesehen haben, ausführlicher gesprochen haben.
Danke, wir sind jetzt raus.
Ciao, ciao. Alles klar, ciao, ciao.